Vor 30 Jahren hätte sich das Bildungssystem in den heutigen ostdeutschen Bundesländern in eine andere Richtung entwickeln können. Grundlegende Vorschläge lagen damals auf dem zentralen runden Tisch der DDR. Um was es genau ging, warum es anders kam und wie Wissenschaft und Zeitzeugen heute auf das Geschehen schauen, das erfahren Sie jetzt in einer neuen Folge unseres DIPF-Podcasts. Dazu begrüßen wir die Bildungshistorikerin Professorin Dr. Sabine Reh. Guten Tag, Frau Reh.
Guten Tag.
Ja, im März 2020 ist es ja nun 30 Jahre her, dass sich der zentrale runde Tisch der DDR mit den Vorschlägen der Arbeitsgruppe Bildung, Erziehung und Jugend befasst hat. Wie war die genaue Ausgangslage?
Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass man kurz einmal auf die Rolle des zentralen runden Tisches, der in der DDR entstanden ist, und das historische Umfeld eingeht. Runde Tische gab es auch in Polen etwa. Also das ist keine Erfindung der DDR, das muss man immer wissen, sondern die spielen in solchen Situationen, solchen revolutionären Situationen eine Rolle. Mhm. Die erste Sitzung des runden Tisches in der DDR fand am 7. Dezember 1989 statt, also unmittelbar nach dem Rücktritt von Egon Krenz am Tag zuvor. Und die letzte Sitzung dieses runden Tisches fand dann 6 Tage vor den ersten und den eigentlich auch einzigen freien Wahlen in der DDR statt, die am 18. März 1990 stattfanden. Über Bedeutung und Rolle des runden Tisches sind sich bis heute, ich sag mal, die beteiligten Zeitzeugen und Historikerinnen auch nicht einig. Man könnte davon sprechen, dass es sich um den Versuch handelt, so eine Art gleichberechtigten Dialog zu führen, ne? Runder Tisch. Im Übrigen war der tatsächlich eckig da, wenn Sie die Aufzeichnung sehen. Aber einen runden Tisch, in dem es zwischen Vertreterinnen der Bürgerbewegung, also der Opposition, und der Regierung Modrow, die dann schnell auch als vorläufige Regierung und Übergangsregierung charakterisiert wurde, eben zu Gesprächen kam. Und man achtete sehr genau darauf, dass man mit einer gleichen Anzahl von Vertreterinnen bedacht war oder hatte, also zunächst 15, nachher 18. Also das war ganz wichtig, und Ziel dieses runden Tisches war es zunächst, eine Verfassung der DDR zu schreiben oder für die DDR zu schreiben, etwas, was man dann immer wieder dem runden Tisch vorgeworfen hat, dass sie es nicht geschafft haben, und freie Wahlen zu erreichen. Mhm. Man könnte natürlich auch sagen, dass zum Zeitpunkt der Gründung, so wie das immer so schön heißt, zur Gründung des zentralen runden Tisches, die Macht eigentlich schon auf der Straße lag und eigentlich die Leute aus der Opposition vielleicht hätten auch die Regierung übernehmen können, also die Macht wirklich übernehmen können, worauf sie verzichtet haben, worauf sie, glaube ich, auch nicht vorbereitet waren. Es ist jedenfalls so, wenn man das dann im Großen mal betrachtet, und von heute aus kann man sagen, die Ereignisse haben eigentlich die Vertreter am runden Tisch überrollt in gewisser Weise. Das erinnern wir alle. Im Laufe des Jahres 1990 wurde immer wichtiger, nicht nur die freien Wahlen, die dann, wie gesagt, stattfinden, sondern im Grunde ging es dann irgendwann nur noch um die Art des Anschlusses oder des Übertritts oder der Vereinigung mit der Bundesrepublik, wo man sagen kann, das war eigentlich nicht das Ziel der Vertreter am runden Tisch oder jedenfalls nicht das erste Ziel gewesen, ja, also in dem Sinne überrannt. Grundsätzlich ging es, glaube ich, so wie ich das sehen kann, den Vertreterinnen darum, so im Gespräch mit den Vertretern des Staates zu einer Transformation dieses totalitären Staates zu kommen, vielleicht etwas wie demokratischen Sozialismus oder überhaupt Demokratie, also vielleicht auch nicht Sozialismus, aber jedenfalls einer Veränderung, einer Transformation des Systems zu kommen.
Also man wollte sozusagen die Revolution von der Straße in einen Dialog überführen.
Ja, und ich glaube, es ist auch ein großes Verdienst letztlich mit der Bürgerbewegung und des runden Tisches, dass das gewaltfrei, und es ist ja wirklich vollständig gewaltfrei, verlaufen. Ob sehr viel von der Sowjetunion damals noch drohte, wird bezweifelt von Historikern. Aber auch die DDR selber hätte ja etwas tun. Und dass das nicht passiert ist, das muss man wirklich sagen, ist auch ein Verdienst des runden Tisches. Das würde ich schon sagen.
Ja. Und wir hatten die Arbeitsgruppe ja schon angesprochen, bei der es ja, die sich in erster Linie mit den Bildungsfragen befasst hat. Wie genau war diese Arbeitsgruppe aufgebaut und was war ihre Aufgabe?
Also es gab eben, wie gesagt, die Arbeitsgruppe, deren Titel Bildung, Erziehung und Jugend lautete. Und die Vorschläge, die diese Arbeitsgruppe in einem Positionspapier mit 9 Punkten zusammengefasst hat, wurden dann am 5. März, also nicht in dieser letzten Sitzung, sondern am 5. März diskutiert. An der Arbeitsgruppe waren verschiedene Vereinigungen und Initiativen beteiligt, zum Beispiel die sogenannte Volksinitiative Bildung, der Unabhängige Interessenverband Demokratische Bildung und Erziehung, Initiativgruppe Kinderbewegung, Liga der Kinderfreunde und so weiter und so fort. Es waren viele beteiligt.
Ganz kurz, waren das alles auch Bewegungen, die aus der Bürgerrechtsbewegung entstanden waren?
Ja, aber es waren schon spezielle Bewegungen, die im Kontext des Bildungssystems, wenn Sie so wollen, oder des Erziehungssystems standen. Wobei offiziell haben sich tatsächlich auch alle die oppositionellen Gruppen, die dabei waren, überhaupt beim Runden Tisch, haben sich daran auch beteiligt, bis, glaube ich, übrigens auf den demokratischen Aufbruch, aber an so wie Neues Forum, Demokratie Jetzt, Initiative Menschenrechte oder Frieden und Menschenrechte, so hießen sie, glaube ich. Also Marianne Birtler etwa war da drin. Also die haben sich schon beteiligt, aber es war auch ein sehr spezielles auf das Wohl von Kindern ausgerichtetes Klientel und Bewegungen, die sich daran beteiligt haben, spielt auch eine große Rolle, dieses sich kümmern um das Wohl von Kindern. Natürlich die Frage von Heim, von den Möglichkeiten, den Eltern Kinder wegzunehmen und so. Also das sind auch Themen, die jetzt nicht im engeren Sinne das Bildungswesen betreffen, sondern bis heute ja auch als wirklich großes Unrecht diskutiert werden. Die spielt eine Rolle. Insgesamt gab es in dieser Sitzung am 5. März also eine ganze Menge von anderen Themen. Unter anderem ist auch die Sozialcharta, das ist eigentlich so das bekannteste Dokument des Runden Tisches, ist auch an diesem Tag diskutiert worden.
Könnten Sie denn diese Vorschläge in Bezug auf die Bildung, die die AG damals unterbreitet hat, noch ein wenig konkretisieren?
Ja, also die haben ein Papier gegeben, wie gesagt, vorgelegt mit 9 Punkten, das, ich sag mal, wenig konkret war. Also das hat nicht zum Beispiel ein konkretes, also konkrete Veränderung des Bildungswesens vorgeschlagen, sondern das war ein sehr grundlegendes Papier mit der ersten Forderung im ersten Punkt nach Chancengleichheit. Die haben auch den Begriff Chancengleichheit genutzt, also der ja bei uns in den 60er und 70er Jahren eine große Rolle spielte und eigentlich dann oftmals abgelöst wurde durch den Begriff der Gerechtigkeit, der Bildungsgerechtigkeit. Der taucht in diesem Papier auch auf. Aber wenn die von Chancengleichheit reden, muss man sich natürlich klar machen, was meinen die eigentlich oder was meinten die. Also, und natürlich muss man als Hintergrund das DDR-Bildungswesen sehen. Und was sie meinten, ist, dass tatsächlich alle unabhängig, und das steht da auch drin, von ihren politischen, religiösen, ethnischen Auffassungen, das gleiche Recht auf Bildung haben, und zwar auf lebenslange Bildung. Auch das wird ausdrücklich gesagt. Kinder haben das Recht auf emotionale Fürsorge. Deswegen, also man muss sich das vorstellen, dass das so ein grundlegendes Papier war. Und insofern gab es auch nicht sehr kontroverse Diskussionen in dieser Sitzung.
Zumindest würde man ja heute sagen, Chancengerechtigkeit ist ja immer noch ein wichtiger Punkt in der aktuellen Bildungsdebatte.
Ja, aber es ist ja ich halte ja an dem alten Begriff der Chancengleichheit fest, und man könnte den ja auch mal nehmen und sagen, ja, man kann statistisch nämlich die Chancen berechnen, die man hat, aufs Gymnasium zu kommen. Nix gerecht, sondern man kann einfach sagen, wer hat mehr Chancen, wer nicht. Also, und so haben, also hier ist das, glaube ich, aber so, dass sie im Grunde genommen etwas aufgegriffen haben und sehr grundlegend formuliert haben und das auch in einer wirklich beeindruckenden Weise, wenn man sich das überlegt, wie sie sich das erarbeitet haben, was aber, wie gesagt, nicht so stark kritisiert wurde. Natürlich haben auch die SED-Vertreter oder PDS-Vertreter oder wie auch, haben das auch nicht kritisiert, Chancengleichheit. Man könnte sagen, die marxistische Bewegung hat sich immer als eine verstanden, auch in der DDR, die das Bildungsprivileg brechen, also die tatsächlich für Chancengleichheit sind. Ob sie das jetzt umgesetzt hat oder nicht, ist jetzt nochmal eine andere Frage. Das heißt, auf der Ebene solcher sehr allgemeinen Forderungen ist es natürlich auch schwierig, sich zu streiten, weil man muss ja dann erst fragen, ja, und wie setzen wir jetzt Gleichheit oder Gerechtigkeit eigentlich um?
Für Chancengleichheit ist erst einmal jeder.
Genau, ja, und man muss ja sagen, ist denn das eine System oder das andere, ist ein dreigliedriges System oder nicht dafür besser zum Beispiel, ne? Und so weiter. Die Fragen haben die aber gar nicht gestellt. Also unterstellt ist eine Regelschule, also 9- oder 10-jährige Regelschule, wie es in der DDR war. Das war, also das Thema Gymnasium taucht hier zum Beispiel nicht auf, ja, was ja nachher eine ganz große Rolle spielt. In der Diskussion selber spielen dann noch andere Sachen eine große Rolle, also die Sorge um Aufarbeitung, Rehabilitierung, also die Frage, dass die Lehrer, die aus politischen Gründen entlassen worden sind, wieder eingestellt werden, aber andererseits auch, dass nicht Stasi-Mitarbeiter, weil ja klar war, dass die Stasi, also dass es keine Arbeitsplätze da mehr gibt, und die Entsorgung, sage ich jetzt mal, von Stasi-Mitarbeitern in den Schulbereich oder in den pädagogischen Bereich, das wurde sehr kritisch bemerkt. Also das sind etwa Dinge, die auch eine große Rolle spielten.
Wurde es denn auch konkreter? Gab es auch so etwas konkretere Vorschläge noch?
Also Schulspeisung ist eines der konkreten Vorschläge. Also man wollte die erhalten, weil auch da, was ich vorhin schon sagte, einem womöglich schwante, dass das, wenn man, also dass es auch andere Lösungen gibt, so wie in der Bundesrepublik, wo es eben damals keine Schulspeisung, eigentlich auch kaum Schulmittagessen überhaupt gab. Das ist ja lange, bevor wir die Ganztagsschuldebatte hatten. Und inzwischen kann man ja sagen, haben wir an vielen Schulen auch Speisungen. Und teilweise übrigens ja auch sogar kostenlos, wie jetzt in Berlin. Aber das war damals noch nicht. Also da kann man sagen, das ist übrigens eine Sache, wo man sagen kann, ja, kommen wir zunehmend wieder dazu, das so zu handhaben, wie das in der DDR war. Das sind so Sachen, die sehr konkret sind. Aber ansonsten wurde nicht konkret über Qualität des Unterrichts oder so gesprochen. Also jedenfalls nicht in dem Positionspapier. Also möglicherweise bei den Treffen der Arbeitsgruppe auch schon. Aber das hat dann nicht Eingang gefunden in dieses Papier.
Wie würden Sie denn die Vorschläge im Vergleich mit der damaligen BRD bewerten?
Naja, ich glaube, das ist ja jetzt schon deutlich geworden. Es ist eben eine sehr, sehr spezifische Situation, die da in der DDR bestand. Und der Ansatzpunkt war wirklich, wir wollen jetzt und wir haben die Chance. Das ist auch, wenn man mit Jan Hofmann, der auch zu unserer Tagung kommt und diese Punkte vorgetragen hat für die Arbeitsgruppe, der so sagte, ja, wir wollten eigentlich wirklich was anderes. Wir wollten auch was Besseres oder etwas anderes als in der Bundesrepublik. Ich sag mal, Freizeitgestaltung hatte ich vorhin noch gar nicht genannt, ist eine zentrale, also Freizeitgestaltung für Jugendliche ist auch eine zentrale Aufgabe des Bildungswesens, so würde sie angesehen, ist ja auch etwas, was bei uns noch nicht in dem Sinne erfüllt ist.
Und was wurde dann aus den Ideen der Arbeitsgruppe? Gab es dann auch konkrete Ansatzpunkte, sie umzusetzen?
In einer gewissen Weise finde ich das schwierig zu sagen, weil die so unkonkret sind, zu sagen, was ist denn davon? Ich habe das ebenso bei Schulspeisung. Da kann man jetzt am Ende sagen, ja, mehr und mehr wird in der Bundesrepublik das auch wieder deutlich, dass es sinnvoll ist, ein kostenloses Schulessen für die Schüler auszugeben. Aber wenn man sich die Entwicklung anguckt, die sich dann ab Mitte des Jahres 1990 und dann vor allen Dingen nach dem Zusammenschluss ergab, kann man sagen, war eigentlich das Hauptziel, das Gymnasium einzuführen, so schnell es ging. Was man übrigens, das sage ich jetzt nicht kritisch, auch wenn ich das vielleicht nicht damals gut fand, sondern es ist verständlich, dass die Menschen sagen, jetzt sind wir zusammen, es geht darum, dass unsere Bildungsabschlüsse anerkannt werden, dass die Menschen bei uns in der DDR, also in der ehemaligen DDR oder in den fünf neuen Bundesländern, nicht schlechter dastehen als in den alten Bundesländern. Das heißt, wir brauchen Gymnasium, weil natürlich ist das Abitur vom Gymnasium der höchste Abschluss und zählt auch am meisten. Es ist auch interessant für einen Bildungshistoriker, wie sich diese Idee des Gymnasiums wirklich hält. Also dafür, dass im Grunde genommen seit 1949 es kein Gymnasium in der DDR mehr gab in dem Sinne. Ja, aber diese Idee einfach weiterlebt. Insofern würde ich sagen, dass unmittelbar danach dann wirklich sehr konkrete und ganz andere Fragen auftauchten. Aber das heißt nicht, dass das wertlos ist, sondern ich sagte ja vorhin schon, das ist ein ganz grundlegendes und natürlich auch mit vor dem zeithistorischen Hintergrund wirklich bedeutsames Papier, an dem man sich auch immer noch abarbeiten kann, wo man sagen kann, ja, da stehen grundlegende, umfassende Forderungen drin, denen wir alle zustimmen würden.
Ja. Die aber dann zumindest in der konkreten Umsetzung ein wenig von der Wirklichkeit der Einheit überrollt wurden.
Genau, und auch, wo auch nicht ganz klar ist, was heißt es im Einzelnen. Also sagen wir mal, was ich vorhin schon mal sagte, also was heißt denn, wie schaffen wir denn Bildungsgleichheit oder Chancengleichheit, sagen wir nur mal nicht Bildungsgleichheit, aber wie schaffen wir Chancengleichheit? Wir würden ja uns sofort, wenn wir in der Bundesrepublik sind, streiten. Manche sagen, ja, am besten mit einer einheitlichen Schule, ne? Wie der Gesamtschule oder wie auch immer man sie dann nennt. Die anderen sagen, nein, es ist am besten zu fördern, wenn wir die Klugen auf die Schule oder wer auch immer und die anderen auf die und wie gelingt es uns, möglichst fördernde Milieus zu schaffen. Also klar gibt es dazu empirische Forschung, aber letztendlich ist das ein politischer Streit. Ja.
Jetzt organisieren Sie ja zum 30. Jahrestag eine Fachtagung mit Bildungsforschenden, mit Zeitzeugen, mit Beteiligten. Könnten Sie vielleicht jetzt schon mal eine kurze Einordnung geben? Wie sind die damaligen Verhandlungen und ihr Ausgang aus geschichtswissenschaftlicher Sicht zu beurteilen?
Das Interessante an dieser Tagung ist tatsächlich, dass sie zusammengesetzt ist, wie man das in der Zeitgeschichte manchmal hat, tatsächlich aus damals beteiligten sogenannten Zeitzeugen und auch Wissenschaftlern, Politikwissenschaftlern, Historikerinnen, die dazu berichten. Und ich bin sehr gespannt, weil das oft eine durchaus explosive Mischung ist, weil die Zeitzeugen selbstverständlich meinen, sie wüssten, wie es eigentlich gewesen ist, weil sie sich erinnern. Und wir wissen aber natürlich, dass man sich auch nicht immer an alles erinnert und dass es übrigens auch widersprüchlich ist zwischen dem einen und dem anderen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich die Diskussionen ergeben. Aber wir haben zum Beispiel eine Historikerin eingeladen, die forscht zur Wende an Schulen im Rahmen eines Projektes in Potsdam. Wie man miteinander ins Gespräch kommt, da bin ich sehr gespannt. Wir haben tatsächlich Teilnehmerin des Runden Tisches, Bianca Tietke, Jan Hofmann, ich sagte das schon, Frank Wernick, Otto ist dabei, Marianne Birtler wird kommen. Also sind schon wirklich auch, und Petra Burkhardt auch, also wir haben wirklich einige, die damals beteiligt waren, auch am Runden Tisch, haben wir eingeladen, sind dabei. Und ich bin auf die Debatten gespannt. Es gibt auch Westler, die die Veränderung dann verfolgt haben im Osten, die sehr große Erwartungen auch hatten an Reformen, angestoßen durch die DDR oder also durch die neuen Bundesländer. Und ich glaube manchmal, dass die auf eine Art am meisten enttäuscht sind von dem, was geblieben ist, weil aus Sicht einiger von denen nicht viel geblieben ist. Aus einer historischen und auch einer bildungshistorischen Perspektive kann man natürlich sagen, was war eigentlich dieser runde Tisch und welche Funktionen hatte dieser runde Tisch oder diese Arbeitsgruppen auch. Und da würde ich schon sagen, die haben eine sehr wichtige Funktion im Transformationsprozess geführt, ohne dass die Ideen in dem Sinne umgesetzt wurden. Ne? Sondern das ist tatsächlich der Demokratisierungsprozess, der sich auf diese Weise ausdrückt, ohne dass dann die Schule so geworden ist. Insofern ist immer spannend. Ich würde jetzt als Bildungshistoriker sagen, ja, wir haben eine Grammar of Schooling und wir haben auch lange beharrende Traditionen. Das zeigt sich auch hier wieder, die dann doch bestehen bleiben oder die, wie gesagt, jedenfalls ein großes Beharrungsvermögen haben. Also etwa unser gegliedertes Schulwesen, ob nun zwei- oder dreigliedrig. Inzwischen kann man ja sagen, wir haben fast durchgehende Zweigliedrigkeit. Und es gibt Menschen, die sagen, dazu hat die DDR, also der Anschluss der DDR oder die Wiedervereinigung, ich will das jetzt nicht so werten, die Wiedervereinigung eine Rolle gespielt, dass das genau jetzt immerhin erreicht wurde, dass wir eine Zweigliedrigkeit haben. Ja? Aber das ist, insgesamt finde ich, sieht man stark, welche Beharrungskräfte und welche Logiken eines Bildungswesens es auch unabhängig von den Systemen gibt. Obwohl die Schule in der DDR anders war, selbstverständlich, viel ideologischer als in der Bundesrepublik. Und dennoch gibt es Vergleichbarkeiten.
Gut, liebe Frau Reh, dann sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen dann eine spannende Fachtagung, die ja offensichtlich viele Perspektiven vereinigen wird.
Hoffen wir.